Ja, du hast es so schön gesagt. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Kommt ja, das ist so aus dem, so ein liturgischer Gruß aus dem Osten, aus der Ostkirche. Eigentlich sehr, sehr schön. Wir haben das ja in den letzten Jahren schon immer so übernommen. Das ist eigentlich eine schöne Begrüßung so. Ne? Der Herr ist auferstanden. Ich habe das heute Morgen schon mehrfach auf meinem Handy, sowohl so in so Gruppen wie auch persönlich gesagt bekommen, und ich habe das dann natürlich auch zurückgeschrieben, Herr ist auch verstanden, klar, macht man ja. Ist ja auch richtig so. Und das ist auch eine Sache der Freude, wie du das gerade so schön gesagt hast, ne? Und heute ist es auch ein bisschen fröhlicher, geschmückt hier, diese schwarzen Deckchen vom, ist euch mal aufgefallen, da waren wohl so schwarze Deckchen, also ihr wart jetzt nicht da, Karfreitag, unter den Blumen oder den Gestecken, sagen wir mal so, ich weiß gar nicht, ob das Blumen sind, da waren nur so schwarze Deckchen, also so ein bisschen so trauermäßig, so wie so bei einer Beerdigung oder so. Ja gut, Jesus, Karfreitag, Jesus stirbt. Und heute ist so diese Deckchen weg und alles ein bisschen schöner, und hier ist es schön weiß und fröhlich, und der Herr ist auferstanden, und du hast es gerade gesagt, das ist ein richtiger Tag der Freude, Ostern, und ja, gucken wir mal, ob das wirklich alles so Tag der Freude ist. Ich werde euch wieder mal überraschen. Ist nämlich nicht immer alles nur so freudig. Auch zu Ostern ist nicht alles so erfreulich. Ja, okay. Ich hatte ja schon gesagt, Karfreitag, für die nicht da waren, also das meiste, wenn man was von Jesus kennenlernen möchte, schaut man natürlich in der Geschichte von Jesus, das sind die Evangelien, da gibt es vier an der Zahl, wer das nicht weiß, das Matthäus-Evangelium ist das erste, das Markus-Evangelium, das ist das kürzeste, Lukas-Evangelium, das ist das längste, und Johannes-Evangelium, das ist ganz anders, das ist das aufgebaut. Das haben alle so ihre Eigenart. Und das Interessante daran ist, es wird die Zeit von Jesus beschrieben, von Weihnachten, also die Geburt von Jesus, bis hin, wo er auferstanden ist. Und das Ganze sind so roundabout 33 Jahre. Und in einem Evangelium ist es sogar die Hälfte von allem ist nur die letzte Woche. Oder fast nur. Vielleicht zwei, drei Tage vorher noch, wenn man, je nachdem, wie man das so zählt. Aber das letzte Passion, also Jesus kommt in Jerusalem an, und alles, was er dann sagt, alles, was dann passiert und wo er dann am Kreuz stirbt und wie er nachher aufersteht, das ist das Eigentliche, und ich komme das, nachher sage ich das auch nochmal, das ist das Eigentliche an Jesus. Es ist nicht das Eigentliche, dass er mal eine Bergpredigt, so toll die ist, dass er die mal irgendwann gehalten hat. Dass er so wunderbare Gleichnisse gehalten hat, die sind toll, aber das ist nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist, dass er stirbt und dass er aufersteht. Und das gehört natürlich alles zusammen. Man liest im Buch ja von vorne bis zum Ende. Das habe ich ja auch gesagt gehabt. Den breitesten Raum, wir haben ja heute Tag der Auferstehung. Halleluja. Du hast es gesagt. Halleluja. Preis den Herrn. Sehr gut. Tag der Auferstehung, Jesus ist auferstanden, und ich habe ja gesagt, in den Evangelien. Und ein Evangelium erzählt am allerbreitesten, nämlich zwei ganze Kapitel, alles, was mit der Auferstehung zu tun hat. Das ist sehr schön, das ist das Johannes-Evangelium. Johannes-Evangelium hat 21 Kapitel, das ist so roundabout, also ihr könnt nachrechnen, knapp 10%. Ein bisschen weniger, ne? Aber ja, etwa 10% des ganzen Evangeliums ist nur Auferstehung von Johannes-Evangelium. Und da gehen wir, okay, ich gleich rein. Was wird denn da alles erzählt in diesem Johannes-Evangelium? Einmal, da kommt eine Frau, die heißt Maria, die geht zum Grab. Sieht, der dicke Stein ist weggerollt, hat Angst, haut ab, geht hin zu den Jüngern und sagt, hier, da ist was ganz Schreckliches passiert. Der Stein ist weg, und die ist ganz durcheinander. Die Jünger denken, wow, was passiert hier? Rennen gerade los. Ich habe die übrigens eine Übersetzung. Müsst ihr gucken, ob er zurechtkommt. Die rennen los, also, und das sind besonders zwei. der Petrus und der Johannes. Petrus ist sowieso so einer, der immer so und schnell. Aber weil er schon ein bisschen älter ist, ist er nicht ganz so schnell und wird von seinem Kumpel, dem Johannes, eingeholt. Der ist ein bisschen jünger. Da geht alles noch ein bisschen flotter. Und der überholt ihn und, die Jüngeren sind meistens ein bisschen ängstlicher. Der bleibt dann am Grab stehen, vorm Grab. Und der etwas Ältere, der Petrus, der sowieso hier null Angst hat, der geht gerade rein. Nix, alles aufgeräumt, sind völlig durcheinander, gehen wieder weg. Hinterher trottet die Maria, die kommt hinterher. Und Maria Magdalena, sagen wir mal so. Nicht die Maria, die Mutter von Jesus, sondern Maria Magdalena kommt hinterher, trottet so langsam, ist völlig aufgebracht, kommt weinend und ihr erscheint Jesus dann. Nach dieser Begegnung, wo Jesus der Maria erschienen ist, erscheint Jesus dann noch den Jüngern und dann ganz besonders dem Thomas. Der Thomas ist einer, der kann nicht glauben, der ist ungläubig, der kann das nicht, da steht Jesus auf einmal, der war doch tot. Nee, geht alles nicht und so. Wie soll das in den Kopf reingehen? Ihr kennt die Geschichte vielleicht, da sagt er, fass mir doch in die Hände, in die Seite rein, wo er verwundet war und so. Ne? Danach kommt dann noch das 21. Kapitel und da geht es dann ganz viel um Petrus wieder. Allen Begegnungen sind zwei Dinge gleich. Und ich sage das einfach nur, ihr könnt das vielleicht, wenn ihr wollt, zu Hause mal nachlesen. Das ist das Kapitel 20 und das Kapitel 21 im Johannesevangelium. Und versucht das mal so zu sehen. Ich habe hier gleich noch einen Text, über den ich sprechen will. Sonst wäre das alles zu viel. Ich muss auch ein bisschen auf die Uhr gucken, ne? Aber allen sind zwei Dinge gleich. Einmal, das erste, keiner versteht es. Keiner. Ist nicht. Und das zweite ist, als sie es dann verstanden haben, sagt Jesus, jetzt sagt es weiter. Zwei Dinge. Keiner versteht es. Und als sie es verstanden haben, weitersagen. Osterbotschaft weitersagen. Nicht stumm sein. Und das gilt auch für uns heute, ne? Wir denken auch vielleicht mal, das verstehe ich alles nicht. Und dann irgendwann kommt dann doch so ein bisschen hier oben rein und ich verstehe doch was. Und dann, was ist denn die Schlussfolgerung? Mund aufmachen. Weitersagen. Genau das, darum geht es nämlich. Und das ist dann der Anspruch, der an uns gestellt ist dann auch. Okay, ich habe also eine Sache rausgesucht davon. Ich habe mir überlegt, was soll ich predigen? Und mir fiel immer wieder eine ganz kleine Passage ein. Eine ganz kurzes Ding. Und ich dachte, der ging mir nie aus dem Kopf raus. Und habe ich gedacht, ach, ich nehme die ganze Geschichte um dieses ganz kleine Ding rum. Und was es da geht, das kommt ganz, ganz zum Schluss dann nochmal. Aber das lese ich euch jetzt vor. Und bevor ich das vorlese, möchte ich noch mal kurz mit unserem Herrn reden. Lieber Jesus Christus, hab ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du auferstanden bist. Hab herzlichen Dank dafür. Wir wollen dir die Ehre geben und wir wollen dich anbeten und wir wollen einfach unser Leben mit dir leben. Wir wollen dich bitten, dass du uns dich offenbarst, dass wir ein Stück weit mehr verstehen, was du willst und was dein Wille für diese Welt ist, was dein Wille für uns ist. Dass wir dich ein klein wenig mehr verstehen, auch heute. Und dass diese Freude über deine Auferstehung, dass die ja mit uns mitgeht, auch heute. Amen. Ich lese uns vor aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, die Verse 11 bis 18. Wer ist also eine Bibel dabei hat, das ist so, gibt das so in so einer Form, gibt das auch so in einer elektronischen Form, ne? Ein und andere nimmt sowas mit und es ist nie verkehrt, sowas mitzunehmen. Ich lese vor. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Also Maria von Magdalena ist das, Maria Magdalena. Als sie nun weinte, beugte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr: Frau, was weinst du? Und sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und euren Gott. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesagt habe. Soweit. Das ist die Geschichte. Maria von Magdala, Maria Magdalena, nachdem man sagt, mal wird sie so genannt, mal so, das ist eigentlich auch relativ gleichgültig. Es ist die gleiche Person, es ist aber nicht die Person, es gibt ja verschiedene Marien, deswegen wird es auch manchmal auch so und so genannt. Maria von Magdala oder Maria Magdalena ist irgendwie eine schillernde Persönlichkeit. Und in der Theologie und in der, Yvonne, du bist auch da, ne? Studiert gerade Theologie, da kommt das immer wieder. Oder auch in der Geschichte, in der Kirchengeschichte, in der Kunst auch immer wieder kommt Maria Magdalena vor. Immer wieder. Fragt man sich, warum eigentlich? Ist sie so wichtig? Und wer ist das eigentlich, Maria Magdalena? Vielen Bildern wird sie dargestellt. Und eigentlich ganz besonders unser Text hier oder unsere Textpassage, wo sie Jesus begegnet und wo Jesus dasteht als Gärtner. Das ist diese Passage oder dieser kleine Absatz, der mir so als Gärtner. Ich denke, das ist der Gärtner. Das ist das, was mir so was mich so angesprochen hat. Immer wieder, das ist der Gärtner. Und dann wird also in der Kunst immer so dargestellt als Gärtner. Wie ist ein Gärtner? Der hat einen Spaten in der Hand. Oh ja. So wird er. Also wenn ihr mal ein Bild seht mit Jesus und Spaten dabei, dann ist es diese Stelle gemeint. Also vielleicht kommt der ein oder andere mal in eine Kirche rein oder guckt sich mal so alte Bilder an oder im Museum oder so und dann sieht da Jesus mit einem Spaten und da ist vielleicht noch eine Frau irgendwo dabei. Das ist das. Und der Spaten ist eigentlich nur, weil Maria denkt, hey, das ist doch ein Gärtner. Hat er nichts verstanden. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. In allen Auferstehungsgeschichten ist es das Gleiche. Die verstehen alle nichts. Keiner. Maria denkt, das ist ein Gärtner. Da komme ich gleich noch zu. Okay, wer war Maria eigentlich? Papst Franziskus, ich habe mal nachgelesen, das wusste ich jetzt nicht, aber Papst Franziskus hat Maria 2016 aufgewertet, hat sie auf gleiche Stufe gestellt mit den Aposteln. Katholische Kirche macht immer so manches, ne? Ein anderer Papst hat aus der Maria Magdala die Sünderin gemacht, die Jesus einmal die Füße gewaschen hat. Kennt die Geschichte vielleicht? Jesus ist beim Pharisäer eingeladen Und das Lukas-Evangelium Kapitel 7. Und es kriegt eine Frau mit, eine Sünderin heißt es da. Und sie bringt dann so ein Salböl mit und wäscht ihn dann damit. Geht so einiges hin und her. Ja, und aus dieser Sünderin, man weiß nicht was von der Sünderin, wurde danach eine Prostituierte. Ja, hat man sich so ausgedacht. Das steht alles nicht in der Bibel drin, ne? Schaffst du gleich mit den Aposteln, das steht alles nicht da drin. Es wird so ganz viel rumrum. Manche erzählen sogar, dass sie, Maria Magdalena, das ist ganz, also schon blasphemisch eigentlich fast, dass sie die Geliebte von Jesus gewesen ist. Das ist auch ganz modern jetzt. Also ganz schräge Nummer, das ist eine ganz schillernde Persönlichkeit, diese Maria Magdalena. Was weiß man eigentlich von ihr? Man weiß von ihr, dass sie gar nichts verstanden hat. Das habe ich euch schon mehrfach gesagt. Ja, ich muss mal gucken, wo bin ich überhaupt? Ach so, ja, genau, das habe ich auch noch aufgeschrieben. Ja, manche sagen ja noch, sie ist meine die Erste, der Jesus wirklich erschienen ist. Und daraus folgern dann manche, dass dann alles gleich ist, Männer und Frauen. Und sei mal dahingestellt, das ist, manches ist richtig und manches ist vielleicht auch nicht richtig, ist eigentlich auch egal. Wir müssen einfach nur schauen, was steht eigentlich in der Bibel wirklich drin. Das ist immer das Allerbeste, was steht da drin? Und alles andere, was man sich so noch nebenher denken kann, kann man sagen, jo, könnte sein, oder? Jo, vielleicht auch nicht. Aber das steht da. So, was steht im Text? Maria weinte, heißt es da, als sie an einem Grab war. Ihr habt den Text ja noch, ich habe ihn langsam gelesen, ich hoffe, ihr habt ihn noch so ein bisschen im Kopf, ansonsten könnt ihr in eurer Bibel nachgucken. Maria weinte. Und das ist ja selbstverständlich. Sie ist voll Trauer. Sie war eine Nachfolgerin von Jesus. Sie ist mit Jesus, es gibt eine von den Jüngerinnen. Jesus hatte ja 12 Apostel, aber neben den 12 Aposteln waren noch mehr dabei, die mit Jesus mitgegangen sind. Manche nur eine kurze Zeit, manche längere Zeit, die Apostel die ganze Zeit. Und eine von diesen Personen war auch diese Maria. Und das hat sie Jesus erlebt. Vielleicht ein paar Monate, vielleicht ein Jahr, vielleicht 2 Jahre, das weiß man nicht so ganz genau. Aber sie ist auf jeden Fall eine von den Jüngeren. Und sie hat für Jesus und die Apostel gesorgt auch, heißt es einmal. Ich weiß gar nicht, wo. Haben wir nicht aufgeschrieben. Aber im Lukas-Evangelium steht das. Hat dann für sie gesorgt. Und es ist klar, wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann ist man voll Trauer. Dann weint man und ist niedergeschlagen. Und so kann ich mir das gut vorstellen. Ich versuche mir das manchmal so vorzustellen, wie das denn so gewesen sein mag. Dann will sie noch mal zum Grab und das war alles so Knall auf Fall und alles so hoppla hopp und das ging alles so ineinander über und jetzt will sie nochmal dahin gehen zum Grab und ist voll Trauer, weint und sieht den weggerollten Stein und ich kann das gut nachvollziehen, dass man da am Boden ist. Aber nicht, das ist das Entscheidende, dass sie am Boden ist. Nicht, dass sie weint, nicht, dass sie Trauer hat, ist das Entscheidende. Das ist einfach so. Aber es ist nicht entscheidend. Es ist auch nicht die Frage, ob das gut ist. Es ist verständlich. Aber das Weinen ist nicht das Wichtige. Und während sie weint, schnallt sie erstmal gar nichts. Diesmal in unserem Text, also anderen habe ich ja vorhin schon kurz erzählt, bleibt sie ja da vorne vorstehen und erschrickt und haut ab. Diesmal traut sie sich rein in das Grab. Und man muss sich das so vorstellen, das war so eine Grabstätte so in den Felsen reingehauen, wahrscheinlich 2 Räume gewesen. Und man geht da rein, der erste Vorraum, dann noch ein zweiter Raum, wo der Grab, wo der Sarg war es nicht, das war so ein ist eine Bar oder wahrscheinlich ein Trog gewesen, wo das dann so war. Da geht sie rein und was sieht sie? Da sieht sie zwei Engel sitzen oder stehen, einen am einen Ende und anderen am anderen Ende. Wer von euch hat schon mal einen Engel gesehen? Ja, das ist eine gute Frage. Also Maria schnallt wieder nichts. Ich weiß nicht, vielleicht waren die Engel, die waren in weiß gekleidet, das steht da. Na gut, es gibt viele, die in weiß gekleidet sind, ja, bist du auch sehr hell gekleidet. Ich weiß nicht, ob du ein Engel bist, aber nee. Also das ist jetzt nicht ein Kennzeichen, aber wenn man so sagt, ein Engel, dann stellt man sich ja so vor, vielleicht mit Flügeln oder vielleicht auch ohne Flügel, Lichtgestalten, himmlische Wesen. Warum erkennt Maria das nicht? Warum erkennt sie das nicht? Vielleicht, das ist die Frage, die ich euch gestellt habe, habt ihr schon mal einen Engel gesehen? Maria hat Engel gesehen, wusste aber nicht, dass es Engel sind. Uli hat gesagt, ja, vielleicht habe ich schon einen gesehen, ja, ja. Und ich würde auch sagen, ich weiß es nicht, ob ich schon mal einen Engel gesehen habe. Also, so einen mit Flügeln habe ich noch nie gesehen. Außer bei mir am Weihnachtsbaum, da kommt jedes Jahr einer dran, so ein kleiner, mit einer Gitarre. Sonst habe ich noch nie einen gesehen. Oder vielleicht doch. Aber er hat sich mir nicht als Engel zu erkennen gegeben. Maria schnallt es einfach nicht, dass da Engel sind. Also irgendwie so einer an der einen Seite, der andere an der anderen Seite. Man nimmt an, das ist man sagt dazu ein Troggrab. Ich stelle mir das so vor wie so eine Badewanne. Und da wurde dann der Leichnam reingelegt, halt eingewickelt natürlich. So hat man das damals gemacht und dann da reingelegt. Und da wurde normalerweise balsamiert dann auch noch und das, ich habe das gerade gesagt, das so Knall auf Fall, das war bei Jesus alles ein bisschen anders gewesen. Egal, er kennt die Engel nicht. Und die Engel fangen ein Gespräch an. Frau, was weinst du? Ja, weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Und wieder versteht sie nichts. Sie versuchen ihn doch in eine Richtung zu lenken. Jesus, sie ist doch mit Jesus gegangen. Sie müsste es doch eigentlich verstanden haben. Jesus hat doch so oft davon geredet. Er wird sterben, wenn er nach Jerusalem geht. Und er wird auferstehen. Und sie versteht es nicht. Wieder versteht sie nichts. Warum? Ist das wirklich so eine tolle Heilige, die Maria von Magdala? Eigentlich ist sie genauso wie ich. Ich verstehe auch so oft nicht viel. Und sie ist genauso wie die Apostel. Und Johannes und Petrus und Thomas. Die verstehen es nämlich auch nicht. Eigentlich ist es so, wie wir alle sind. Wir verstehen nicht viel. Von diesen himmlischen, geistlichen Dingen verstehen wir erst dann was, wenn es uns gezeigt wird. Wenn uns Jesus direkt anspricht. Es geht weiter. Sie dreht sich um und sie sieht Jesus. Es steht da einfach so. Und sie sieht Jesus, aber sie erkennt Jesus gar nicht. Was ist das denn? Sieht der auf einmal ganz anders aus? Nee. Aber sie erkennt ihn trotzdem nicht. Was ist das? Kann ich ihm mit den Augen? Und dann spricht er sie an. Was weinst du? Und sie hört die Stimme. Und sie versteht es immer noch nicht, dass das Jesus ist. Sie sieht und sie hört und versteht es nicht. Mein Vater ist vor 6 Jahren gestorben und ich weiß noch ganz genau, wie der spricht, gesprochen hat. Ganz genau. Das ist in meinen Ohren drinne. Ganz tief in meinem Herzen drinne. Ich weiß doch, wie er spricht. Maria hat nichts verstanden. Komisch, ne? Also, das ist Ostern, was du sagst, das ist ein Freudentag. Ja, es ist ein Freudentag, aber es ist auch ein Tag, wo ich mir eingestehen muss, ich verstehe gar nichts. Nun, und so bin ich eben und ich brauche diese direkte Ansprache, die jetzt dann kommt. Dann gleich kommt. Hört die Stimme und dann geht's noch weiter. Also hört die Stimme und dann, das ist der Gärtner, wir denken nach. Das muss der Gärtner sein. Also, das Hören bringt nichts, das Sehen bringt nichts und das Nachdenken bringt auch nichts. All unsere Sinne, alles auf das, was wir vertrauen, es bringt nichts. Was wir brauchen, ist die direkte Ansprache. Was Jesus sagt, Peter, dann bin ich angesprochen. Katrin, du. Da fällt es ihr dann, sie sagt, Jesus sagt dann ja, Maria. Und mehr sagt er nicht. Punkt. Lest euch das mal zu Hause durch. Einfach Maria. Und da fällt es ihr wie Schuppen von den Augen. Da werden ihr die Augen aufgemacht. Da versteht sie das erst, diese superheilige Maria. Erst da. Mich erinnert das so an eine andere Geschichte, eine andere Auferstehungsgeschichte. Das nennt sich die Geschichte der Emmaus-Jünger. Emmaus-Jünger, ein komischer Name, das sind zwei Jünger gewesen von Jesus, die auch mit Jesus gegangen sind, nicht Apostel, auch so Jünger, und die sind mit Jesus gegangen und nach dem Tod sind sie nach Hause, nach Emmaus. So hieß ein kleines Dörfchen, unweit von Jerusalem. Da sind sie zurückgegangen, weil sie gedacht haben, so, jetzt ist alles aus. Punkt. Und als sie auf dem Weg nach Hause waren, die zwei, da gesellt sich ein Dritter dazu. Und der geht mit ihnen. Die kommen ins Gespräch und sie unterhalten sich und unterhalten sich über all das, was geschehen ist in Jerusalem, dass Jesus gestorben ist und was damit alles mit dem Erdbeben wahrscheinlich auch und alles dunkel geworden und Trauer und Soldaten und was weiß ich was alles. Sie erzählen und erzählen und erzählen. Und das ist Jesus, der Dritte. Und die verstehen sie auch nicht. Sind genauso dumm wie Maria. Sind genauso dumm wie ich. Und vielleicht sagst du es von dir ja auch. Hoffentlich. Von uns aus können wir das nämlich nicht. Und dann passiert eine kleine, und da werden ihnen die Augen aufgemacht. Die Ansprache. Das ist Jesus, unser Herr. Wir brauchen das. Maria, diese Wendung. Gott ruft seine Leute beim Namen. Immer. In der Bibel ist das schon ganz am Anfang schon. Fängt es schon an. Adam. Adam hat einen Mist gebaut. Adam, wo bist du? Er spricht uns mit Namen an. Ganz persönlich spricht in dein Leben rein, in mein Leben rein. Gott ist ein persönlicher Gott. Und er kennt dich. Er kennt jeden Einzelnen. Er weiß ganz genau, was in dir vorgeht. Er weiß genau, wenn du Mist gebaut hast. Er weiß genau, worüber du dich freust. Er weiß genau, wenn du schlechte Gedanken hast und so weiter. Und er sagt dann einfach, Peter. Und er fällt mir, ich merke, oh ja, ich bin gemeint. Gott ist ein persönlicher Gott. Ein Gott der Geschichte. Ein Prophet im Alten Testament, Prophet Jesaja, sagt es einmal, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, sagt er zu dem Volk, du bist mein, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Gott redet dich mit deinem Namen an. Er möchte zu dir, zu jedem Einzelnen. Und das ist das Wichtige, das ist das Schöne. Und das ist dann Ostern, ne? Das ist das, wo so Freude ist. Wo wir uns freuen können, Jesus spricht mich an, dich an. Jeden Einzelnen spricht er an. Das sind deine Namen. Sagt, ich möchte dich. Und ich habe mich gefragt, also, Maria versteht das ja sofort, ja, weil sie ja schon Jesus nachgefolgt ist, weil sie ja schon was verstanden hat. Johannes Kapitel 10. Er ruft seine Schafe mit eigenem Namen, mit jedem Namen. Und sagen wir mal ganz ehrlich, an dieser Stelle ist es gar nicht so einfach, die Stimme Gottes zu hören. Ne? Wie geht das eigentlich? Wie höre ich das denn? Also ja nicht so, wie ihr mich jetzt hört oder wenn wir uns gleich unterhalten oder so. Es ist ja doch anders. Wie passiert das? Wie hört man diese Stimme? Aber das ist eine wichtige Frage. Wenn wir etwas verstehen, dann nicht, weil wir so klug sind oder weil wir schon so lange in die Gemeinde gehen, weil wir vielleicht so theologisch gebildet sind, nicht weil wir so nett aussehen oder so, nicht weil wir schon so lange dabei sind oder was auch immer, nicht weil wir so emotional bewegt sind, wie eine Maria bewegt war, nicht das ist der Grund, warum wir angesprochen werden. Der Grund ist einzig und allein Gnade. Ich habe mich oft gefragt, also warum glaube ich und mein Bruder, der glaubt nicht, im Gegenteil. Der ist das ganze Gegenteil von mir. Hat überhaupt nichts davon. Hat sich früher ganz oft lustig gemacht darüber. Ich habe ihm oft Bücher geschenkt und manchmal liest er die auch, aber er kommt nicht zum Glauben. Warum? Ich weiß es nicht. Er ist nicht schlechter als ich. Vielleicht bin ich schlechter als er sogar. Kann ich gar nicht so beurteilen. Auf jeden Fall, ich bin nicht besser. Ich habe mich oft gefragt, warum? Warum der eine so und der andere nicht? Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, es ist Gnade. Es ist Gnade, wenn ich das höre. Und wenn ich diesen Ruf Gottes in meinem Leben irgendwie höre, der mich irgendwie anspricht und sagt, dann sag einfach, ja, hier bin ich. Eine andere Frage, die ich mir gestellt habe, ist das nicht ungerecht? Das ist nicht ungerecht, dass er den einen ruft und den anderen nicht ruft? Eine wichtige Frage, ne? Ganz, ganz wichtige Frage. Da kann man lange, lange drüber diskutieren. Oder haben sich die Kirchen auch drüber zum Teil zerstritten, über diese Frage. Warum eigentlich? Ist das nicht ungerecht? Müsste das nicht so sein, dass alle gleich? Ich habe keine wirkliche Antwort. Ich weiß nur, dass wenn ich so denke, dann stülpe ich meins über Gott und sage, ich habe doch zu sagen, wie es zu laufen hat. Ich weiß es doch besser. Ich bin doch der Chef eigentlich. Denn da steht da im Letzten dahinter, dass ich der Chef bin. Und ich will ja auch der Chef sein. Jeder von uns möchte irgendwo immer der Chef sein. Ist egal, ob das in der Familie ist, ist es in der Beziehung ist oder wo auch immer, auf der Arbeit ist. Und manche, die wollen nicht unbedingt Chef sein, aber die wollen dann doch nicht, sich nicht immer alles sagen lassen und dann doch irgendwo ein bisschen kleiner Chef sein. So, ne? Eigentlich steckt das dahinter. Ist das nicht ungerecht, dieser sogenannte Schächer am Kreuz, wie er genannt wird? Der eine, der neben Jesus gekreuzigt worden ist. Was heißt es da? Einer der Übeltäter, so sagt es Luther. Übeltäter, das war ein Mörder, war das. Das war richtig, da hat jemand mindestens einer anderen Person das Leben genommen. Mindestens einer Person. Ein richtig schlechter Mensch. Also, der hat nicht nur einfach mal, keine Ahnung, ein bisschen gelogen oder eine Notlüge oder irgendwas. Nee, ein richtig schlechter war das. Der hat einen anderen umgebracht. Und der hängt da. Wahrscheinlich sein ganzes Leben war das ein Schlechter. Also vielleicht als Kind. Und dann dieses eine, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jo. Und das reicht. Ist das nicht ungerecht? Wir verstehen das nicht. Wie kann so ein übler Mensch dann wirklich noch Gnade kriegen? ist es Gottes Sache. Eine andere Antwort habe ich darauf leider nicht. Für mich reicht die. Ich weiß nicht, ob sie für euch reicht. Mir ist das genug, weil ich vertraue meinem Herrn, dass er es richtig macht. Dass es in seinem Ding auch 100% gerecht ist. Da vertraue ich ganz, ganz gewiss drauf. Auch wenn ich es nicht verstehe, ich verstehe vieles nicht. Ja, die Zeit rennt so sehr. Okay. Ich habe vorhin gesagt, dieses kleine Ding, was ich, damit muss ich jetzt aufhören, dass Maria denkt und verwechselt Jesus mit einem Gärtner. Wisst ihr übrigens, was der älteste Beruf ist? Gärtner. Ja, also der Gärtner. Adam. Also der erste Mensch. Was war der für ein Beruf? Im Garten Eden. Kriegt er den Auftrag, so, jetzt seh mal zu. Gib mir ein Tier. Landwirt, ja. Heißt aber Garten Eden, deswegen Gärtner. Und du hast da recht, das ist ja, Unterschied ist minimal. Aber das war der, es ist der älteste Beruf überhaupt. Warum denkt Maria, Jesus ist der Gärtner? Bestimmt nicht, weil er einen Spaten in der Hand hat, wie das so in der Kunst immer, bestimmt nicht. Jetzt hätte ich aber gedacht, im Garten, da muss irgendwie ein Gärtner rumlaufen. Hab mir gedacht, auch wenn das falsch ist, dass Jesus natürlich nicht der Gärtner, so ein Funken Wahrheit ist vielleicht doch dahinter. Jesus ist vielleicht doch ein Gärtner. Es gibt so viele Gleichnisse auch, die mit Saat und Ernte und Landwirt zu tun haben. Ne? Ein Gärtner oder ein Landwirt ist mal so, der Samen ausstreut auf das. Und dann gibt's der eine, der wartet einfach, lässt es einfach so wachsen und es kommt alles und so. Ne? Das ist alles ein Bild auch für Gott, wie er es macht. Er ist derjenige, der ausstreut. So wie Adam der erste Gärtner war, und Paulus sagt einmal, gibt einen zweiten Adam, den eigentlichen Adam, das ist Jesus. Und dann ist er der eigentliche Gärtner. Er gärtnert. Und ihr könnt mal euch selber überlegen, was das alles so zu bedeuten hat im Bild. Da kann man nämlich wunderschöne Predigt zu halten. Könnte man. Ja, der Gärtner. Es muss, mir fiel dann noch so, Karfreitag habe ich ja gesagt, ich habe noch nie wirklich Bücher gelesen, bis ich 18 war. Da kam ich dann so zum Glauben und da habe ich dann angefangen, Bücher zu lesen. Aber eine Sache wusste ich doch. Wenn ich denn den Herrn von Ribbeck, aus Ribbeck im Hafen, das ist das Einzige, was ich wirklich behalten habe. Ihr kennt das alle. Eines der bekanntesten Fontane. Ne? Wunderschön, so ein Mann, hat so, dem geht's gut, so ein Gutsherr und freut sich immer an den Kindern. Und immer wenn so Kinder bei ihm am Zaun vorbeikommen, ja, da kommt er, gibt er denen eine Birne und die Kinder freuen sich. Eine tolle Sache und er ist auch froh, dass er Kinder eine Freude machen kann und irgendwann wird er alt und stirbt. Und damit ist die ganze Herrlichkeit vorbei. Aber er hat vorgesorgt. Er hat sich, bevor er gestorben ist, eine Birne in seine Tasche gesteckt. Und als er dann irgendwann im Grab liegt und nach ein paar Jahren kommt dann der Baum. Und noch ein paar Jahre später kommt die reiche Frucht. Ein wunderschönes Bild. Ein wunderschönes Bild. Und jetzt muss ich wirklich schließen. Ihr wollt singen. Und das ist auch gut so. Es gibt manchmal noch eine andere Geschichte, die mich immer an diesen Herrn von Ribbeck auf Ribbeck erinnert. Johannesevangelium, ich wollte es eigentlich lesen, aber ich lasse es. Johannesevangelium Kapitel 12, wir können es zu Hause nachlesen. Das ist schon kurz vorm Ende, in der Zeit der Passion. Es kommen ein paar Griechen nach Jerusalem und die sagen, sie treffen ein paar Apostel, ein paar Jünger und sagen, hey, Hartmut, hier ist so viel los, aber wir haben von Jesus gehört. Zeig uns bitte Jesus. Und der Apostel, der Hartmut, ich nehme dich mal einfach jetzt, der geht zu Jesus und sagt, hier, da sind ein paar Griechen. Und die Griechen, das sind ja so Ausländer und die haben ja noch nie was von Gott gehört und die wollen dich sehen. Was sollen wir die bringen oder was ist jetzt hier so los? Und dann sagt er eine ganz tolle Sache, eine ganz interessante Sache. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Was er damit sagen will ist, sag denen das. Das Weizenkorn muss sterben, Jesus muss sterben. Und wenn er stirbt, da unten drin liegt, im Grab, dann kommt neues Leben. Genauso wie bei dem Rebek von Rebek, ne? Mit der Birne da in der Tasche. Dann kommt neues Leben und es wächst ein großer Baum. Dann kommt das neue Leben, der Weizen steht und die Frucht entsteht. Und ich denke, das ist ein schönes Bild. Damit möchte ich schließen. Und ja, also Ostern ist nicht nur Halleluja, auch, und das ist gut, aber Ostern heißt auch so viel wie die meisten verstehen gar nichts. Und es ist einzig und allein Gnade, dass ich was hören darf und verstehen darf. Und das wünsche ich euch. Und wenn ihr etwas hört und wenn ihr es so diesen Funken in eurem Herzen hört, dann sagt ja. Sagt einfach ja. Und wenn er dann sagt, ja, wie kriege ich jetzt mehr? Dann nehmt euch mal das Johannesevangelium vor. Das Johannesevangelium ist wirklich einfach. Und es sind so tolle Geschichten. Aber lest es langsam. Lest es langsam. Das ist nicht so wie so ein Roman, so ein Groschending da, was man da so. Nee, lest es langsam und denkt mal darüber nach. Wieso ist das so? Wieso? Es könnte da passiert sein. Warum hat die Maria das nicht verstanden? Und so weiter, ne? Denkt darüber nach. Und wenn er nicht zurechtkommt, dann fragt jemanden. Und könnt auch mich fragen. Ich werde immer gerne bereit sein zu helfen. Amen.